große Sache, wie Eltern das ermöglichen, sonntags mit ihrer ganzen Familie dann da zu sein. Und wir wollen das immer im Auge haben, dass jetzt drüben in der Kinderübertragung und auch im Kindergottesdienst ja unsere Kinder sind. Und wir freuen uns besonders, dass heute der Kinderchor wieder singt. Christus spricht, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und überschäumende Fülle haben sollen.
Thank you.
Vielen Dank für diese geistliche Waffenrüstung. Und wir singen jetzt 440. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Das Lied stammt von Johannes Zwick, dem Reformator von Konstanz, die Stadt, wo Johann Hus einst 100 Jahre vorher verbrannt wurde, auf dem Konzil. Und Johannes Zwick war ein Freund der Kinder. Er hat alle seine Lieder für Kinder gedichtet. Darum gehen sie uns auch so leicht in den Kopf hinein. Gerade richtig. Und so eindrücklich, wie dort die Reformation durch Johannes Zwick zuerst in Riedlingen kam, er war eigentlich Jurist, wurde dann Pfarrer in Riedlingen vom Evangelium gepackt und dann in Konstanz in den schrecklichen Pestzeiten. Er hat bis zum Schluss Pestkranke ohne Schutz seiner Gesundheit gepflegt. Und das erste Gesangbuch am Bodensee hat er rausgegeben, das Neugesangbüchlein. 440. Wir singen Allmorgen ist ganz frisch und neu. Unser Herr Jesus Christus, in dieser langen Kette von Zeugen durch die Jahrhunderte hindurch, wollen wir uns einreihen und mit diesen alten Worten dich preisen und dir danken, dass uns heute Morgen deine Gnade offen steht. Wir brauchen sie. Es sind so viele Dinge zwischen dir und uns, die nicht recht sind. Wir brauchen dein Wort zur Leitung. Wir brauchen deinen Geist, der uns erfüllt mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit, damit wir am lichten Tag wandeln können. Herr, reiß uns heute raus aus der Finsternis, da wo wir gebunden sind. Mach es uns deutlich, wo Umkehr und Erneuerung und Buße nötig ist. Und dann gib uns neue Freude und Ermutigung unter deinem Wort. Wir dürfen dir jetzt in der Stille auch alles sagen, was uns ganz persönlich und privat bewegt. Alle, die auf dich sehen, werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Amen. Wir singen das Lied 303. Lobe den Herrn, o meine Seele. 303. Wir singen die Verse 1 und dann sage ich, wie wir weiter singen. Württemberger ist sehr wichtig, weil es sich die Hofprediger der Zeit der absolutistischen Herrscher es sich nicht nehmen ließen, in der Schlosskirche zu Stuttgart diesen Vers anzustimmen, um gerade den irdischen Monarchen zum Trotz mit ihrem Größenwahn das zu sagen, Fürsten können gar nichts tun, wenn sie ohne Gott sind und sie sinken in das Grab. Und sie sind geboren wie die anderen Menschen auch in der ganzen Armseligkeit. Wir singen dann den dritten Vers von der herrlichen Freude derer, die Gott gehören. Vers 3 und dann 7 und 8 noch. Ich lese ein paar Verse aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, Seite 110. Das ist an diesen Sonntagen das Thema. Jesus hat das so klar hineingerufen. Das eine, was ihm am Herzen lag, Leben, Leben, Leben. Ich will Leben geben, überfließende Fülle, ich will geben. Nicht den Tod, das Leben, wir reden vom Leben und nicht vom Tod. Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und nun singen wir noch miteinander, mir ist Erbarmung widerfahren, 355. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre ganze Lebensleistung, wenn Sie zurückblicken, im Alter zusammenfassen. Ich habe doch viel in meinem Leben fertiggebracht. Wie der reiche Kornbauer, freudig. Ich habe viel geschafft und viele Garben eingefahren. Oder ist das dann die Melodie, mit der Sie zurückblicken? Mir ist unverdient von Anfang bis Ende die Barmherzigkeit Gottes widerfahren. Ich war es nie wert, wie er an mir gehandelt hat. Ich lese nun aus Johannes 5. Wir haben letztes Mal schon den Abschnitt gelesen, zum Leben hindurchgedrungen, wie wir über die Todeslinie schon zu Lebzeiten kommen können. Zum Leben hindurchgedrungen und heute das Leben ergreifen, das Leben haben. Von Vers 39, Kapitel 5 bis 47. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist die von mir zeugt. Das Wort heißt nicht so, wie wir es im Kopf haben, sucht in der Schrift, sondern Jesus wirft diesen frommen Leuten vor, ihr blättert den ganzen Tag in der Bibel, aber ihr habt nie das gefunden, was die Bibel euch sagen will. Man kann täglich Bibel lesen und doch am wichtigsten vorübergehen. Das macht nicht das Bibellesen unwichtig, sondern im Gegenteil soll es uns draufstoßen, worum es geht beim Bibellesen. Dass wir Christus finden und das ewige Leben ergreifen. Ihr sucht in der Schrift, aber ihr findet nicht. Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Glauben und Ehre sind unversöhnliche Gegensätze. Glauben und Stolz sind unversöhnliche Gegensätze. Darum haben wir das Lied gerade gesungen vom Erbarmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das zieht sich durch das ganze Evangelium, dass Jesus lieb und klar eindeutig die Katze aus dem Sack lässt und sagt, was los ist. Es darf für keinen Menschen mehr irgendetwas unklar oder unsicher sein. Das mit dem Glauben ist gar keine verschwommene Sache, gar nichts Kompliziertes. Ist ja nicht nur in diesem Kapitel, das zieht sich doch überall durch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lesen Sie, wo Sie wollen. Wie Jesus immer und immer wieder das so direkt gesagt hat. Wer will, kann das Leben haben. Also dann ist das der Grund. Viele wollen nicht. Und viele wollten schon. Jesus hat eine Menge Sympathisanten gehabt. Das heißt dann mal kurz vor der Hinrichtung Jesu, viele von den Oberen glaubten an ihn. Also, und dann kommt ein Satz, aber sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Wer an Jesus glaubt, hat Teil an seiner Schmach. Es ist nicht bloß bei Ihnen so in Ihrem Freundeskreis, dass die anderen verächtlich auf Sie runterschauen, wenn Sie sich zu Jesus bekennen. Nicht nur bei Ihnen so, dass die Kollegen ganz komisch gucken, wenn Sie von Jesus reden. Es war von den ersten Tagen dann so. Man kann im Leben sehr viel reden, was man geleistet hat und was man kann und was man für ein guter Kerl ist. Aber wer Jesus nachfolgt, kann es nimmer tun. Und die anderen sagen, es fängt er wieder an mit seiner Platte und redet von seiner Schuld und von seinem Versagen. Der Paulus sagt einmal, ich geniere mich nicht am Evangelium. Ich schäme mich nicht. Denn das ist oft was Peinliches, dass ich nicht von Jesus reden will. Es war für den Paulus besonders schwierig, in der schön geistigen Kultur der Hellenisten, der Römer, mit ihren wunderbaren Bauwerken, mit ihrer großen Philosophie, vom Elend, vom Verlorensein des Menschen zu reden. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Und wir machen so gern unseren Glauben zur Privatsache, machen Deckel drauf und sagt, niemand darf was davon sehen. Aber Jesus sagt, wer mich bekennt, mit all dem Genierlichen vor den Menschen, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wem die Ehre der Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott, der gehört Jesus nicht. Sollen wir das mal ein wenig klären? Wie ist das überhaupt mit unserer Ehre? Wir brauchen Ehre. Also wenn wir sagen, die Ehre sei unwichtig, das ist ein Unglück, das wäre ein Missverständnis. Wir brauchen Ehre, gerade weil wir sehr armselige, schwache Leute sind. In unserem deutschen Grundgesetz steht in Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Was ist denn Menschenwürde? Wo ein Mensch? Jeder Mensch. So ein armseliger Kerl ist verführt, betrogen, schwach. Menschenwürde. Wir brauchen das. Wir haben einen Anspruch drauf, dass die anderen fair mit uns umgehen, dass sie unsere Ehre nicht in den Dreck treten. Paulus sagt zum Beispiel in einem seiner Briefe, dass er bei seiner Ehre spricht, wie wichtig ihm das ist, mit seiner Ehre seinen Dienst hier tut. Er setzt seine ganze Ehre rein. Also, auch Bibelleute haben eine Ehre und eine Würde. Und das ist wichtig. Wie tut das weh, wenn einer uns hinter unserem Rücken schlecht macht? Wie tut das weh, wenn einer über uns Lügen weiter verbreitet? Wie tut das weh, wenn einer unseren Freunden das Herz stiehlt und sie gegen uns aufbringt mit ganz falschen Dingen, wenn unsere Ehre weggenommen wird? Das Schlimmste, was unsere Kinder durchleiden müssen, wir sprechen viel zu wenig davon, ist das, was auch immer noch so passiert im Schulalltag, dass irgendein ungeschickter Pädagoge vor dem Gelächter der Schulklasse ein so kleines, schwaches Kind lächerlich macht. Wer bist du denn? Oder gar mit einem festen Urteil, du bist ein Lügner, du bist hinterhältig. Es laufen viele Menschen durch die Welt, wo das ganze Leben nie diesen Schaden aus der Kindheit hat heilen können, wo man die Würde verletzt hat. Jeder Mensch hat Anspruch auf Würde, soll auch hier klar sein. Und es ist schön, wenn wir einander mit Würde, mit Anstand behandeln, hochachtungsvoll, das sind keine Floskeln. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, rät der Apostel. Ist wichtig, so wollen wir miteinander umgehen, weil die Würde und die Ehre eines Menschen vielleicht wichtiger ist als viel Geld und sonstige materiellen Güter. Meine Würde. Aber was ist jetzt meine Ehre? Ist es die Ehre, die ich von Menschen habe? Das Lob, das sie mir geben, tut ja wohl. Wenn selbst an unserem Grab noch ein paar Leute mit lieben Worten unser Gedenken sagen, bedeutet, er war mir etwas wert. Wenn uns Menschen zu Lebzeiten Anerkennung entgegenbringen, ist ja schön. Aber es wäre furchtbar, sie wären von diesem löchrigen Ehrreden von Menschen abhängig. Als wäre das alles, was ihre Würde wäre. Jesus redet von der Ehre bei Gott. die man haben kann. Und da sagt Jesus, das ist ein Unterschied. Ehre bei den Menschen und Ehre bei Gott. Das sind zwei ganz grundverschiedene Dinge. Jetzt hat ja Jesus öfter zu dem Thema gesprochen, von der Ehre. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, wenn du betest, und dir ist das wichtig, ob die Menschen dein Gebet nachher loben, oder ob sie das schön finden, wie du gebetet hast, dann hast du deinen Lohn dahin weg, ist für Gott nutzlos. Und wenn du eine Spende gibst und spekulierst nur drauf, dass du in der Zeitung kommst, und du willst vor Menschen groß sein, du hast deinen Lohn dahin, das ist bei Gott nichts mehr. Wie hart hat Jesus mit den kleinen menschlichen Ehrschwächen ins Gericht gehen können? Jesus hat ja seinen Jüngern verboten, sich mit Titeln anreden zu lassen. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Bei manchen ist es sicher wichtig. Ich bin Rabbi, bin Theologe. Und immer kommt dieses bei Jesus, bei Gott ist nichts mehr wert. Wenn dir das wichtig ist, wo du am Tisch sitzt, ob du die menschliche Ehre bekommst, das ist nicht wichtig. Nicht weil das, ja wir hätten doch Verständnis, vermeidbare Schwächen von Menschen sind. Das kann ja bei jedem einmal, ja jeder braucht das ein bisschen, Anerkennung, hast du heute schon dein Kind gelobt und so. Man braucht ja so ein bisschen Ermutigung, weil wir schwache Leute sind. Nein, es geht um viel, viel mehr. Dass sie unabhängig werden vom Lob und vom Urteil der Menschen. Wenn sie noch von Menschen abhängig sind, dann ist ihr ganzes Leben nur wie ein Laub im Wind. Und Jesus war es wichtig, dass sie eine Basis haben, einen Standpunkt. Ganz gleich, wenn man über sie übel redet, wenn man ihre Ehre in den Dreck zieht, ganz gleich, wenn sie Gerüchte hören, die alle erlogen sind, und sie können fröhlich ihres Weges ziehen. Warum? Weil sie lieber Ehre bei Gott haben und sagen, ist Gott für mich so, trete gleich alles wieder mich. Sie können doch machen und tun, was sie wollen. Und jetzt haben sie all die Bilder vor Augen. Was war das so in Johannes Zwick in Konstanz, als sie damals gewagt haben, dem mächtigen Kaiser Karl V. zu trotzen? Was war denn Konstanz für ein kleines Städtchen? Und sie haben gewagt mit Gott Nein zu sagen zu einer Politik, die ihre Stadt gelähmt hätte und das Evangelium verboten hätte. Und wenn sie so einmal werden, so stark, so mutig, so verlässlich, dass sie sagen, ich will ein Zeuge Jesu sein, ganz gleich, was die Leute über mich reden oder sagen, gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist mir die Ehre bei Gott. Wenn ihr die Ehre bei Gott wirklich suchen würdet, das hat Jesus gesagt, in diesem Abschnitt, dann hättet ihr das Leben gefunden, das richtige Leben, das wirkliche Leben. Sehr erbärmlich, wenn ein Mensch abhängig ist von dem, was andere über einen reden. Und wo findet man denn die Ehre bei Gott? Bei Gott kriegt man keine Ehre, wenn man auflistet, was man für Gott gemacht hat. Wie gut man war, wie lieb man ist, wie viele Stunden man Bibel gelesen hat, wie lange man fastet. Das war bei Gott nicht angenehm. Was ist man bei Gott angenehm, wenn man der Wahrheit Raum gibt? Und wenn wir in unserem Leben Gott Ehre geben, dann können wir nur sagen, Herr, es ist alles wahr, vom ersten bis zum letzten Satz. Dass wir tief gefallen sind, gottlos und ungehorsame Leute sind. Der schlimmste Kritiker könnte nicht so den Nagel auf den Kopf treffen, wie das Evangelium unser böses Herz beim Namen nennt. Und das, was uns hier bewegt, wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln. Wir sind Leute, die nur eine Leidenschaft haben, die Gnade Jesu zu suchen. Darum suchen wir das eine, das Not ist und nicht vielerlei.
Christus. Der ist der, der mein Leben neu macht. Christus ist der, der mir Hoffnung gibt. Christus ist mein Leben. Ich brauche doch ihn ohne Christus. Was bin ich denn? Sag's mit dem Wort aus. Schlagen Sie es auf, Jesaja 64, wenn Sie, Sie haben doch die Bibel. Jesaja 64, Vers 4. Vers 5. Wir sind alle wie die Unreinen. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ist wahr oder ist nicht wahr? Ist das ein Spruch? Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Darum war Jesus so erschüttert, dass diese frommen Bibellesen, die kamen durch das Jesaja-Wort auswendig gekannt. Und als Jesus kam, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde ist, brauchen wir nicht. Wir können selber gerecht sein. Es ist in unseren Zeiten so, genauso in der Christenheit, eine so große Selbstzufriedenheit und dieses Schreien nach Erlösung, nach Erbarmen Jesu, ist von so vielen gewichen. Darum spricht Jesus davon, ich bin doch gekommen, dass ihr das Leben haben sollt. Lest ihr denn nicht in der Bibel? Da steht die Geschichte vom König Saul drin, der vor Gott in Sünde fiel. Und als der Prophet Samuel kam und ihm sagte, Saul, Gott hat dich nicht mehr lieb. Gott ist von dir gewichen. Da hat Saul den einen Satz gesagt, viele haben das gar nicht gemerkt, warum der Saul verworfen war. Da sagt, es mag ja sein, dass ich gesündigt habe. Aber ehre mich vor dem Volk. Die anderen dürfen es nicht wissen. Dabei wäre es doch vor dem Volk gar keine Schande gewesen, dass er, wie wir alle ganz offen sagen, wir sündigen täglich vielmals. Aber wir haben einen Herrn, der ein großes Erbarmen hat und der Tote lebendig macht und der Unwürdige würdig macht. Das ist die Freude. Und das ist die wirkliche Ehre, die Gott gibt. Die wirkliche Ehre. Gott will nicht zerschlagen und Gott will nicht zerbrechen. Er will nicht mies machen und er will nicht herunterputzen. Und er will Leuten nicht ins Gewissen reden, um ihnen den Mut zu nehmen, sondern was will er denn? Der dir alle deine Sünden vergibt, heilt alle deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der das Leben geben will. Dass nie mehr ein falscher Zungenschlag bei uns drin ist, von der menschlichen Ehre, von der wir abhängig sind. Und von der göttlichen Ehre, die wir brauchen, Herr, das kriege ich nur gnadenweise, unverdient und nur geschenkt zugesprochen. Jetzt, was war mit dem Bibellesen los in der Synagoge? Jesus hat, ihr lest ja wie die Weltmeisterbibel. Warum kommt ihr eigentlich nicht drauf? Zählt ihr bloß die Seiten, die ihr runterraspelt? Oder was macht ihr denn beim Bibellesen? Es kann ja eine ganz tote Angewohnheit werden, wenn wir stille Zeit machen. Oder ist dies wirklich ein Ringen? Jesus, ich will jetzt mit dir vis-à-vis unter vier Augen sprechen. Ich suche dein Angesicht. Die ganze Schrift von den ersten Blättern der Bibel, von der Schöpfungsgeschichte, deutet auf Jesus, auf gar nichts anderes. Überall schon die Rede von seinem Kommen. Und Jesus geht so weit und sagt, ihr beruft euch da auf Mose, auf die Tora. Wisst ihr nicht, dass der Mose euch verklagen wird? Warum denn? Weil dem Mose doch die irdische Ehre auch so unwichtig war. Er hat sich selber vor Gott gesehen als ein durch und durch Bedürftiger, mit leeren Händen, der bloß die Gnade Gottes greifen konnte. Er, als Adoptivsohn des Pharao aus bestem Hause, aus der besten Erziehung, stand vor Gott barfuß auf dem Sinai als Viehherd und nichts weiter, als armer Beduine. Und er hat gemerkt, er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Was kann mir die Welt überhaupt noch bieten? Und wenn ich den Schmachweg, ist doch nicht wichtig, ich gehe mit Jesus den Weg, weil das der Einzige ist, der das Leben ist. Wer sich an Mose hielt, muss doch das merken, wo das Leben liegt. Es ist ja heute ein grenzenloser Hunger nach Leben, war zu allen Seiten, seitdem es Menschen gibt, ein riesiger Hunger, eine Gier, eine Sehnsucht, Leben zu ergreifen. Und wenn man will, über alle Tabus sich hinwegzusetzen, das Leben irgendwo zu suchen, und es lebt tief in uns, diese Sehnsucht, ich will das Leben noch hin. Und nur der dorngekrönte Jesus, der gar nicht viel irdische materielle Versprechung gibt, gibt ihnen Leben. Bleib in meiner Liebe. Bleib in meinen Worten. Und kannst vorhin sagen, aber ihr wolltet nicht. Das Leben haben, das Leben haben. Ich kann mit Jesus das Leben haben. Das Leben, das den Tod heute schon überwindet. Das Leben, das in der Schrift schon beschrieben ist, das erfüllte, das lohnende, glücklich machende Leben. Weil Gott mich nach seinem Bild geschaffen hat, weil ich sein Eigen sein kann und sein darf, will ich eine herrliche Einladung nehmen doch. Und dann spricht Jesus nachher von der Quelle. Trink doch von der Quelle. Wenn du Durst hast, komm doch. Und Jesus hat Menschen nie eine oberflächliche Versprechung gegeben. Er hat nur versprochen, dass wer zu ihm kommt, nie Reue empfinden wird. Nie Reue. Das, was der Teufel bei seinen Versuchungen ihnen noch nicht einmal geschenkt hat. Genuss ohne Reue. Nimm das Leben. Nimm das Leben. Und er ruft dies hinein zu diesem Menschen und sagt, warum lasst ihr euch denn von der Ehre immer blenden? Warum ist das euch so wichtig, wie ihr euch selber seht? Seht doch, was der Johannes schon so klar gerufen hat, das ist das Lamm, auf den ihr eure Last packen könnt. Er, der das Licht ist. Wer ihm nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ich weiß nicht, was vor Ihnen steht in den nächsten Tagen. Werden ganz verschiedene Dinge bei Ihnen sein. Oder schon am heutigen Tag. Weiß nicht. Doch bin ich sicher, dass Jesus Ihnen vorangehen will. Und das wird noch viel, viel wunderbarer sein, wenn Sie mit ihm ganz allein das Leben haben. Wo Sie sagen, ich kann das ertragen, unverstanden zu sein, einsam. Aber Jesus, ich will von dir nie mehr weichen. Ich will keinen Schritt mehr gehen ohne dich. Ich kann nicht mehr gehen. Und Jesus ist den Weg vorausgegangen. So tief führt er uns gar nicht durch. Litt Schande, Spott und Hohn. Schande. Wo alle verachtend auf ihn geblickt haben, müssen sie nie mehr. Weil auf ihnen die Liebe Gottes ruht. Wenn sie die Liebe Gottes suchen und seine Ehre suchen, dann kann kein Mensch sie wirklich treffen, weil der ewige Gott sie gerecht spricht und freispricht. Es ist gut für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Sie haben das Leben gefunden. Man muss durchkämpfen, und dann das Leben entdecken. Wollt ihr? Amen. Ich weiß, woran ich glaube. 357. Ernst Moritz Arndt, der ja seinen ertrunkenen Sohn selber aus dem Rhein bergen musste, hat dieses Lied gedichtet. In der unruhigen Zeit der Freiheitskriege, von der großen Freude, woran er sich hält, wenn alles wankt und bricht. 357. Wir wollen beten. Herr, du willst uns gewiss machen. Und darum fragst du nach unserem Willen, nach unserer Entscheidung, ob wir dich wollen, ob wir dich mehr lieb haben als Geld und Finanzen, ob wir dich mehr lieb haben als die Ehre von Menschen, ob wir dich mehr lieb haben als unsere Gefühle und unsere Sehnsüchte, mehr lieb haben als die Versuchungen, die uns bedrängen. Hilf uns, Herr, durch dein Wort zum Festwerden im Glauben. Wir wollen dir danken, dass du uns auch in den nächsten Stunden und Tagen ganz besonders begegnen willst. Dass du uns das erleben willst, wie du das Leben gibst in ungeklärten Situationen, im Suchen, im Fragen, auch in Angst und Sorgen, wie wir deine Nähe erfahren dürfen. Und dann ganz besonders im Grauen des Todes willst du Leben geben. Hilf doch uns, dass wir heute schon hindurchdringen, dass wir keine Ruhe mehr finden, bis wir es ganz festgemacht haben mit dir. Wir dürfen jetzt auch wieder beten für die Pro-Christ-Evangelisation, dass doch viele in diesen Tagen das festmachen mit dir und zu einem lebendigen Glauben an dich kommen. Wir wollen auch für die Kranken beten, für die Leidenden und die Sterbenden. Du kannst sie auch in ihrer Schwachheit ansprechen. Gib du ihnen deinen Frieden auch heute an deinem Tag. Und dann sind wir wieder verbunden mit denen, die wir ausgesandt haben. Sei auch jetzt bei ihnen in ihren schwierigen Aufgaben, dass du durch sie hindurch dein Reich bauen kannst, das bitten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Hinten liegen die Anmeldeformulare für das Ferienwaldheim im Sommer auf dem Simsen hinten. Die kann man jetzt mitnehmen, dann muss man nicht bei dem Anmeldetermin selber erscheinen. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass am nächsten Sonntag die Sommerzeit in Kraft tritt. Da muss man immer schon, so mache ich stelle schon samstags die Uhr vor. Da kann ich es dann behalten und dann gehe ich zeitig ins Bett. Sonst wird's immer, fehlt einem nachts die Stunde. Wie Sie es machen, nur haben wir keinen dritten Gottesdienst nächsten Sonntag. Heute Abend beginnt Pro-Christ um 19:30 Uhr im CWM-Haus die ganze Woche bis Samstag. Meine Frau und ich, wir haben nochmal ein Buch geschrieben zu den Liederdichtern. Das ist das Letzte, was in diese Dienstzeit fällt. Dennoch fröhlich singen. Ein zweiter Band von den Liederdichtern, gerade wo von Johannes Zwick und vielen anderen noch drinsteht, das ist drüben zu haben. Beim Ausgang ist eine Ermutigung, dass die Lieder alle in Anfechtungen gedichtet wurden. Also fast alle. Bei vielen weiß man es eben nicht so, aber da, wo man es weiß, ist erstaunlich, dass auch gerade die fröhlichen Lieder da den Hintergrund haben, weil sich Leute ans Wort Gottes halten und nicht an ihre Erfahrungen und wegblicken von ihrer Not und auf ihren Herrn blicken und darum das fröhliche Zeugnis haben. Unser Opfer ist heute für die aus der Gemeinde ausgesandten Missionare. Es liegt auf ihren Plätzen das neue vierseitige Blatt. Schön, wenn Sie es auch mitnehmen zur Fürbitte. Einige stehen in sehr schwierigen Aufgaben, deshalb wünschen Sie auch nicht, dass wir etwas abdrucken in Gebieten, in denen die freie Verkündigung des Evangeliums nicht erlaubt ist. Andere sind sehr angefochten, wie die Andrea Hilger, auch gesundheitlich sehr angeschlagen, die gegenwärtig diese ganzen medizinischen Hilfen mit den evangelischen Krankenhäusern in Mosambik koordiniert, über das Büro Acris der Evangelischen Allianz dort. Sie ist in dem feuchten Klima und die schreckliche Not schlägt sich sehr, auch auf die Seele. Wir sollten sehr an diese Mitarbeiter denken. Ich danke Ihnen für alle Unterstützung. Es war immer eine große Freude für unsere Mitarbeiter, dass sie wissen, sie sind nicht vergessen und alleingelassen. Beerdigt wurde in der vergangenen Woche Frau Margarete C., geborene Köhler, 77 Jahre am Reichelenberg 7. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.